Evangelium, das ist griechisch und heißt frohe Botschaft. Und das ist für mich so wichtig. Die frohe Botschaft erkennt man daran, dass sie tief im Herzen froh macht. Wenn sie das nicht tut, wenn man aus dem Gottesdienst den Kopf kleiner rausgeht, wenn man aufgrund seines Glaubens kleiner wird, dann war es nicht die frohe Botschaft, die man allein daran erkennt, dass sie froh macht. Jesus wird für niemanden bequem. Weil Jesus deutlich macht, wenn du denkst, dass der draußen ist, dann kannst du dir sicher sein, dass ich morgen mit ihm einen Döner esse. Und dann komme ich anschließend wieder zu dir und erzähle dir ein Gleichnis, wo er das Vorbild ist.
Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, dem Podcast für Glaube, Ethik, Social Media und digitale Kirche. Ich bin Claudius Griegert und diesmal zu Gast ist Martin Thoms. Er ist Theologe, Prediger, Autor, Dozent und Berater und seit einiger Zeit auch Mitglied im Yeet-Netzwerk. Gerade hat er seine Promotion in systematischer Theologie an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Geprägt ist er durch einen ökumenischen Herzschlag der Landeskirche, Freikirche, katholisch-klösterliche Spiritualität und methodistisches Denken verbindet. Und das lässt sich auch in seinen Inhalten auf Social Media entdecken. Sehr, sehr spannend, finde ich. Schön, dass du da bist, Martin. Hallo.
Hallo, ich freue mich sehr.
Martin, anfangen will ich, wie immer, die Menschen, die diesen Podcast öfter hören, kennen das schon mit unserer beliebt gefürchteten Schnellfragerunde, in der wir dich so ein bisschen persönlicher kennenlernen können vielleicht. Es gibt 7 Fragen, die du ganz spontan beantworten darfst, die du vorher nicht kennst. Das sind jedes Mal andere für jeden Gast, jede Gästin. Bist du bereit dafür?
Ja, sehr
gerne. Dann starten wir. Also, Frage Nummer 1. Ich habe mal gedacht, ich frage was zum Comic-Bereich. Lucky Luke oder Asterix? Welches Team bist du eher?
Asterix.
Okay. Noch so eine Frage, eher griechisch oder eher hebräisch?
Oh, da kann ich klar sagen hebräisch, weil dort die Aha-Erlebnisse bei mir echt größer waren.
Wow, toll. Ich kann beides nicht. Ich hatte ein bisschen Latein, aber ja, manchmal beneide ich euch Sprachengebildete da sehr. Frage Nummer 3. Welche Insel würdest du gerne mal bereisen?
Oh, also Japan ist ja eine Insel, soweit ich weiß. Ich will unbedingt nach Japan.
Toll. Ja, eine große Insel, aber natürlich gilt als Insel. Super. Frage Nummer 4. Welchen Song kannst du nicht mehr hören?
Nicht mehr hören?
Nicht mehr hören, genau. Was geht dir total auf die Nerven?
Also in der Regel gehen mir auch dann Songs auf die Nerven, wenn ich sie mal ganz, ganz dolle gemocht habe und dann aber zu viel gehört habe. Es gab diesen Sommerhit Golden, das ist so ein K-Pop-Lied und das habe ich ganz, ganz viel gehört. Und jetzt brauche ich erstmal eine Pause von. Aber es liegt nicht daran, weil ich das Lied nicht mag, sondern weil ich es sehr mag und deswegen eine Pause von brauche.
Ich verstehe. Ja, das ist vielleicht ganz klug. Das ist ja auch mit Essen oder so, ne? So, wenn man das zu oft isst. Und wenn es das Lieblingsessen ist, kann es passieren. Wir haben früher als Kinder immer gesagt, dass man sich daran überisst. Ich habe mich daran übergessen.
Ja, das ist auch, deswegen frühstücken wir, also ich und meine Frau, auch immer nur sonntags. Und dann richtig schön, damit es was Besonderes bleibt.
Ja, stimmt. Das ist echt ein guter Plan. Gute Idee. Und was frühstückt ihr, wenn wir schon bei dem persönlichen Bereich sind? Es gibt ja Leute, die nur süß frühstücken. Es gibt Leute, bei denen ist Nutella das Wichtigste. Es gibt Leute, die machen, keine Ahnung, Rührei und Käse und alles Mögliche oder gar auch andere warme Sachen noch.
Wie macht ihr das? Eigentlich gehört immer Rührei dazu. Manchmal gönnen wir uns auch ein paar Scheiben Bacon und natürlich dann Käse, manchmal noch Joghurt, Brötchen, Nutella, Marmelade, alles Mögliche. Aber das ist dann meistens auch dann gleich das Mittagessen, weil es dann 14 Uhr meistens auch schon werden kann, wenn man dann mal ausschläft und nicht in den Gottesdienst geht. Genau.
Ja, ist dann eher so Brunch halt, ne?
Richtig,
ja. Ja, klasse. Okay, Frage Nummer 5 ist nochmal negativ gedreht. Worüber hast du dich das letzte Mal so richtig geärgert?
So richtig geärgert? Ach Mensch, bei mir ist es oft so, ich ärgere mich meistens immer sehr über mich, wenn ich mich zu doll über Dinge ärgere, über die ich mich eigentlich nicht ärgern möchte. Das sind dann ganz unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel gibt es so verschiedene Alltagsträgerpunkte, wo dann so viele Dinge hochkommen und ich ärgere mich dann wirklich eben über meinen eigenen Ärger, weil ich mich doch eigentlich darüber nicht ärgern möchte. Und dann merke ich eben, dass mein Ärger über den Ärger eigentlich ein viel größeres Problem ist, als einfach mal den Ärger zuzulassen.
Das ja, ja, oh Gott, wer kennt das nicht? Aber ich finde es schön, dass du das so benennen kannst. Total klasse. Okay, Frage Nummer 6, wieder entweder oder, Tagesthemen oder Heute-Journal?
Na, ich gucke oft Tagesthemen.
Mhm. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Du bist biblisch sehr bewandert, belesen geradezu. Welches ist dein Lieblingsprophet?
Mein Lieblingsprophet? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also Prophet, jetzt ist natürlich die Frage, ob man zu den Propheten nur diese Prophetenbücher zählt. Ne? Es heißt zum Beispiel auch Mose war ein großer Prophet, aber er zählt ja nicht zu den Propheten. Aber es gibt schon einen Propheten, der ganz faszinierend ist, und zwar Amos, weil der kritisiert eben das, was auch Jesus so stark kritisiert. Der kritisiert eine bestimmte Frömmigkeit und Spiritualität, die sich ganz doll zu Gott ausstreckt, ganz doll Gott vermeintlich liebt, aber eben auf Kosten der gelebten Nächstenliebe. Und das ist für mich eben so ein ganz entscheidender Punkt, dass es theologisch eigentlich ausgeschlossen ist, wenn man den Spuren Jesu nachgehen will, dass man eine Gottesliebe auf Kosten oder am Nächsten vorbei leben kann. Mhm. Und deswegen ist das für mich ein ganz wichtiger Akzent dort, ja.
Mhm. Ach, schön, ich danke dir. Das war's auch schon. Schnellfragerunde. Puh. Ist überstanden.
Ja, ich muss eine Sache sagen, ich bin nicht immer der spontanste Typ, deswegen ist das immer eine Aufregung, ja. So eine Schnellfragerunde, aber das hat jetzt ganz gut geklappt.
Das hat ziemlich gut hingehauen, wollte ich gerade sagen. Das hatte man jetzt nicht gemerkt.
Nee, das merkt man nicht, nee. Das merke ich manchmal selber nicht.
Schön. Martin, ich will mal so einsteigen. Wenn man deine Website aufruft, die so heißt wie du, steht da gleich ganz am Anfang: Hi, ich bin Martin, ich bin neugierig und ich staune. Darum liebe ich es, über das Leben nachzudenken. Ich bin begeistert von Theologie und Spiritualität und brenne dafür, andere damit anzustecken. Also erstmal ist es eine total schöne Begrüßung, wie ich finde, und dann würde ich dich am liebsten direkt fragen, wie ist es denn zu dieser Begeisterung gekommen und wie machst du das mit dem Anstecken?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, weil viele Leute stellen mich immer vor, dann auch mit den ganzen Begriffen und mit meinem Lebenslauf und so, aber komischerweise ist noch niemand auf diese Punkte eingegangen, dabei habe ich die extra ganz oben hingeschrieben,
ja.
Weil ich finde, dass es eben vielleicht noch viel mehr über mich aussagt, als jetzt irgendwelche Titel, Abschlüsse oder Lebenslaufsachen, wirklich eben meine Grundverwunderung und meine Grundhaltung des Staunens überhaupt dem Leben gegenüber. Das ist eine Sache, die war eigentlich schon immer in mir angelegt. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich auch in meiner Kindheit und Jugend das ganz Selbstverständliche, Alltägliche, dass ich da bin, dass ich atme und vor allen Dingen, dass ich bin und nicht du. Und was ist eigentlich dieses Ich und wie fühlt sich's an, du zu sein? Das sind für mich alles so Sachen gewesen, die mich ganz verwundert haben. Also ich war eigentlich immer schon verwundert. Und meine Eltern erzählen dann immer: Ja, Martin, kein Wunder, du warst als kleines Kind, auf Kinderfotos sieht man das, hattest du immer riesengroße, aufgerissene Augen. So, mein Papa hat immer gesagt, Leuchtaugen, als würde man sozusagen die Sterne darin sehen. Und das ist tatsächlich so diese Haltung, also die mich, glaube ich, schon noch ein Stück weit beschreibt, diese neugierige, augenöffnende Haltung überhaupt dem Leben gegenüber. Und deswegen diese Faszination. Und also für mich ist eigentlich Staunen und Faszination das Gegenteil von alles ist selbstverständlich, alles ist normal, alles, also normal ist eigentlich gar nichts. Ne? Also das ist eben das Faszinierende daran. Und ich finde eben, dass das irgendwie wach zu kitzeln, bei mir ja hauptsächlich mit Worten, man kann das auch anders machen, das ist eben was, was, glaube ich, auch Menschen ganz tief ansprechen kann und was dann natürlich Begeisterung auch erwecken kann. Wenn man selbst irgendwie für was brennt, dann schwappt das auch über. Ich mache dafür sozusagen nichts.
Ja.
Dass ich andere begeistere, sage ich ja nur deswegen, weil andere das sagen, dass ich das täte. Mhm. Und deswegen kann ich das dann auch sagen, ja.
Ja, ich glaube, das ist ein Modus, der wahrscheinlich fast immer funktioniert, wenn jemand wirklich seine Begeisterung zeigen kann, dass das andere mindestens mal neugierig macht, warum diese Person so begeistert ist. Also das finde ich wirklich was normalerweise funktioniert. Dann müsste die andere Person natürlich gucken, ob es für sie auch passt und für sie auch begeisternd ist. Aber neugierig macht es allemal, wenn jemand von irgendwas richtig begeistert ist. Ne? Mhm. In deinem Fall hast du geschrieben, Theologie und Spiritualität insbesondere. Was hat dich dazu gebracht? Ich mache mal eine Vermutung, warum es mich auch nie ganz losgelassen hat. Wir teilen ein Schicksal, sind im Pfarrhaus aufgewachsen. Ja. Ist dir das quasi schon in die Wiege gelegt worden?
Ja, also ein Stück weit in dem Fall natürlich schon. Ne? Also für mich ist Gott ganz normales Thema. Also genauso wie ich eigentlich schon immer davon ausgegangen bin, dass meine Eltern existieren, bin ich auch schon immer davon ausgegangen, dass Gott existiert, obwohl sich natürlich das, was ich dann damit verbinde, über die Zeit natürlich auch stark ändert oder erweitert oder was auch immer vertieft, wie man das jetzt auch ausdrücken möchte. Und deswegen war das natürlich schon auch mir in die Wiege gelegt. Aber ich hatte schon auch verschiedene Phasen, wo mich das mehr oder weniger interessiert hat. Und ich habe dann einfach irgendwann gemerkt, ich möchte in meinem Leben das war mir ganz wichtig. Ja, wenn man dann so in der Schule darüber nachdenkt, was will man später werden, da war mir eben eine Sache ganz wichtig. Ich will in meinem Leben irgendetwas tun, was auch anderen in irgendeiner Weise gut tun kann. Ne? Also ich will nicht nur für mich da sein, das bringt irgendwie nicht so viel, sondern irgendwie das auch noch andere. Und da gibt's dann tausend Möglichkeiten, was man da machen kann. Ich habe überlegt, ob ich da irgendwie mal irgendwie Lehrer werde oder irgendwas Soziales oder was auch immer. Und dann habe ich aber gemerkt auch, dass mir diese Sache mit Gott, dass die mich nicht loslässt und dass mir die auch so wichtig erscheint, dass die auch genau dazu helfen kann, dass Menschen dadurch bereichert werden. Und das ist ja das jetzt die schönste Resonanz, die ich ja auch immer wieder bekomme, dass Menschen sagen, ja, durch diese ganze Gottesthematik, durch die Theologie und so weiter, fühle ich mich viel befreiter. Ich kann jetzt mutiger leben. Ich kann jetzt aufrechter durchs Leben gehen. Ich brauche jetzt weniger Angst haben. Also das ist dann für mich letztendlich das, was ich eigentlich immer damit auch bezwecken wollte. Nicht nur der Gedanke, der spannend ist, weil der Gedanke spannend ist, sondern eben auch für die konkreten Auswirkungen, die daraus erwachsen.
Oh, da habe ich jetzt gleich im Prinzip eine komplette Handvoll Anschlussfragen aus dem, was du gerade gesagt hast. Die gehen in ganz unterschiedliche Richtungen. Ich fange mal in einer Richtung an, wegen dem Anstecken und was du gesagt hast, was tun, wo andere auch was davon haben oder wo andere irgendwie auch teilhaben können, was anderen irgendwie gut tut, bringt mich dazu, dass du auf der Webseite auch über dich selbst schreibst, dass du nicht nur für dich studiert hast, in dem Fall ja Theologie, sondern auch für deine Nächste oder deinen Nächsten. Geht das so auch in diese Richtung? Also welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang Praxis für dich?
Ja, eine riesige. Ich habe beim Studium was Interessantes festgestellt. Und zwar habe ich festgestellt, dass diejenigen, die noch nicht so viel Praxis haben in der Kirche, die fanden die Theorie unwichtig. Aber diejenigen, die auch schon Praxiserfahrung hatten, die haben begriffen, wie wichtig jetzt die Theorie ist. Weil in der Praxis, ich habe 3 Jahre lang in einer freien Gemeinde zeitgleich gearbeitet und habe da Glaubensgrundkurse durchgeführt und viele andere Sachen und wurde natürlich permanent mit den echten Fragen und auch mit den Vorstellungen über Gott und die Welt und so weiter, auch von unterschiedlichsten Leuten, egal ob es jetzt eine andere Religion sind oder ehemalige Atheisten oder ehemalige Zeugen Jehovas, und habe eben gespürt, okay, die Fragen, die hier gestellt werden, da kann ich nicht einfach nur irgendwie platt was daherreden, sondern ich muss jetzt demütig sein und begreifen, dass obwohl ich Christ bin, obwohl ich Pfarrerskind bin und obwohl ich denke, dass das Evangelium ganz einfach ist, dass ich jetzt demütig mich dem Studium hingeben muss, um wirklich die Antworten neu zu ergründen. Und das hat dann natürlich was losgelöst, weil ich dann gespürt habe, dass dieser Boden, dass der Ozean tausendfach tiefer ist, als ich es jemals dachte. Gott, was alle Menschen darüber gedacht haben, vor mir und nach mir. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann tief und nochmals tief, ja, bis letzten Endes zur Promotion eingetaucht bin in die Theologie und das auch weiterhin tun werde. Aber letzten Endes, am Anfang steht die Praxis und am Ende steht dann auch wieder das Auftauchen in die Praxis, in genau diese Fragen der Menschen hinein.
Also Praxis wirklich ganz klar als Antworten geben verstanden, ne? Als Antworten, die aus dem Leben rauskommen von anderen Menschen.
Ja, genau, eben. Das ist eben der Punkt. Und dann wird man aber feststellen, dass man, ja zum Beispiel, ich lerne Hebräisch, ich lerne Griechisch, ich lerne Latein. Das ist doch alles theoretisch. Und wenige haben dazu jetzt Lust. Und ich habe das durchgezogen. Sogar neben dem Studium habe ich noch extra Kurse besucht und habe dann den ganzen Sommer lang, wo alle anderen frei gemacht haben, habe ich Montag bis einschließlich Samstag Latein gelernt. Dazu hat doch keiner Lust. Ich doch auch nicht. Aber das hat mich doch nicht interessiert. Ich muss doch nicht jedes Mal Lust haben. Ich kann auch mal was machen, was ich mir einfach vorgenommen habe und wo ich weiß, dass es auch was bringt. Und jetzt weiß ich ja, dass es was bringt. Dann kommen Leute und sagen, hier dieser Bibelvers. Und dann sage ich, ja, schauen wir mal ins Hebräische, ins Griechische. Und das alles wäre jetzt sonst nicht möglich. Und dann sagen sie, wow, und jetzt, boah, dieses Wort ist so verstanden, ändert mein Leben. Denke ich mir, ja, deswegen habe ich da 8 Wochen lang meinen Sommer mit investiert.
Das zahlt ja letztendlich auf deine Leidenschaft ein, oder? Sozusagen. Also
ja,
auch
genau.
Wenn du auf das reine Vokabelnpauken jetzt nicht so Lust hattest, aber es hat ja im Prinzip das, was dir wirklich was gibt, unterstützt sozusagen.
Richtig, genau. Eben. Deswegen habe ich das auch immer so verstanden. Ich habe es so manchmal zu Studienkollegen gesagt, wenn ihr jetzt Hebräisch lernt oder Theologie oder Paul Tillich oder Schleiermacher oder Barth oder wen auch immer lest, ja, das ist ein Akt der Nächstenliebe für eure Gemeindemitglieder danach. Das ist nicht nur, ihr macht das, ich habe Lust oder nicht. Selbst wenn du keine Lust hast, können wir trotzdem unseren Nächsten lieben und damit geht's los. Wir tun das ja nicht nur für uns.
Doch, das ist schön. Du hast ein ganz anderes Verständnis von Studium als das Landläufige, ne? Also
richtig, ja. Das war für mich eben ganz entscheidend, deswegen steht das da, ne? Ich habe nicht nur für mich studiert, ja.
Ja, verstehe ich. Der andere Aspekt ist natürlich, der mich jetzt nochmal persönlich besonders interessiert. Du bist tatsächlich ja als Pfarrerskind aufgewachsen. Wie hast du das Aufwachsen im Pfarrhaus erlebt? War das bei dir auch so, dass es, was viele Menschen, die im Pfarrhaus leben, berichten, nach wie vor auch in veränderten Zeiten doch ein Stück weit ein anderes Leben ist, als viele andere erleben? Also öffentlicher, mit anderen Vorerwartungen, ganz anderen Alltag als bei anderen Menschen, die anderen Berufen nachgehen, beziehungsweise deren Väter oder Mütter anderen Berufen nachgehen.
Ja, also ich weiß das gar nicht so ganz genau, weil mir kam das eigentlich nie, also ich weiß ja auch gar nicht, wie es ist, wenn man es anders hat, aber das war eigentlich nicht so, weil mein Papa ist eben Pfarrer in mehreren Dörfern gleichzeitig, ja. Also das ist eben in der Landeskirche ja bekanntlicherweise so, dass es nicht pro Ort, sondern eben pro so und so viele Mitglieder. Und wenn du jetzt in einer Stadt bist und du hast ganz viele Mitglieder auf einem Raum, dann hast du manchmal drei Pfarrer oder zwei Pfarrer für eine einzige Kirche. Und wenn du eben in einer dörflichen Region in Ostdeutschland bist, dann hast du ganz viele Dörfer und einen Pfarrer.
Ja, eine Pfarrperson, ja.
Eine Pfarrperson. Und das ist dann eben immer angewachsen, das Umfeld. Und da ist es natürlich dann auch so, da bin ich jetzt nicht der eine Pfarrersohn, den man die ganze Zeit kennt, sondern es ist einfach ein großes Gebiet. Und es gab eine Zeit, da war ich auch mal ganz neugierig, saß immer in der ersten Reihe und habe der Predigt nicht gelauscht, aber so später dann auch in meiner Jugendzeit, da bin ich auch in der Regel nicht zum Gottesdienst gegangen, weil ich dann auch andere Dinge im Kopf hatte. Ja. Also ich habe da nie gemerkt, dass ich jetzt irgendwie anders betrachtet werde. Ich habe auch nie gemerkt, dass Leute das komisch finden. Auch in Ostdeutschland habe ich jetzt in meinem Umfeld, auch in der Schule, nie gemerkt, dass jemand das komisch findet, dass ich Christ bin oder Pfarrerskind. Also ich war eher manchmal ein besonderer Lausebube, sage ich mal. ja, schön. War dafür auch bekannt, auch in der Schule und so weiter. Ja.
Gut, das finde ich spannend. Martin, wenn man so verfolgt, auch das knüpft so ein bisschen daran an, was du so alles machst, dann bekommt man den Eindruck, und das erklärt sich vielleicht auch dem, was du eben vorher erzählt hast, mit dem auch für den Nächsten sich anzustrengen sozusagen. Also wenn man das verfolgt, was du tust, scheinst du unglaublich viel zu arbeiten, was Theologie, Inhalte und Angebote betrifft. Du hast im Schöner Glauben Podcast bei Jason Liesenthal, hast du mal gesagt, das geht, weil du weder Kinder noch Hobbys hast. So, glaube ich, hast du es tatsächlich formuliert. Ja. Theologie sei deine Leidenschaft. Aber ersetzt die Theologie tatsächlich bei dir auch so viel von dem, was andere Freizeit und Erholung nennen würden?
Ja, also ich kann das so nicht so wirklich trennen, sage ich mal. Das ist halt, weil für mich eben die Arbeit nicht was ist, was ich tun muss, um danach dann leben zu können, sondern das, was man jetzt Arbeit nennen könnte, das ist gleichzeitig auch das, was andere Freizeit nennen. Ne? Also wenn ich jetzt ein spannendes Buch lese oder was Tolles schreibe, das machen andere nach ihrem Job. Also ich hatte das auch mal eine Zeit lang wirklich versucht, so ganz klar zu trennen, so, und jetzt mache ich meine Arbeit so und dann ist Schluss und jetzt mache ich mal, am Wochenende mache ich das nicht. Und dann habe ich auch festgestellt, oh Mensch, ich quäle mich damit eigentlich selbst, weil ich verbiete mir ja dann manchmal, das zu tun, was ich gerne mache. Das ist doch Schwachsinn, nur weil es irgendwie in unseren Köpfen so hängt, dass man Arbeit und Beruf und Privat so klar trennen muss. Ich verstehe das schon, man muss das auch in manchen Bereichen klar trennen, aber wenn man eine Leidenschaft hat, die man auch verfolgt, dann gibt es natürlich auch immer Sachen, die man blöd findet und immer Sachen, die anstrengend sind und immer Sachen, die man schnell vorbei haben möchte, aber grundsätzlich geht das nicht dann so klar auf. Aber natürlich, ich verbringe nicht nur Zeit mit Theologie und mit Büchern, sondern ich verbringe auch ganz viel Zeit mit meiner Frau Anja. Ich gehe auch gerne mal raus. Ich esse sehr gerne leckere Sachen und koche gerne. Aha. Also
kostet auch Zeit, ja.
Ja, genau, es gibt da auch durchaus noch andere Sachen. Aber es ist eben schon so, ne, weil Leute immer den Eindruck haben, dass ich da so viel auch gleichzeitig schaffe und mache und Bücher und Doktorarbeit und alles Mögliche. Das liegt einfach daran, weil es mir halt auch Freude macht und deswegen ich natürlich dann auch unfassbar produktiv dann auch sein kann. Ja.
Es fällt dann auf jeden Fall leichter, produktiv zu sein. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da kann ich vielleicht direkt anschließen, weil du gerade gesagt hast, Bücher, Podcasts, bist du viel unterwegs, du predigst, du hältst Vorträge, du gibst Coachings, Seminare. Ein Ziel von dir ist ganz dezidiert, Theologie einer breiten Masse zugänglich zu machen. Das korrespondiert ja auch mit dem, was du vorhin als Praxis beschrieben hast, ne? Mhm. Und ich frage mich jetzt, wie kann das ganz generell gelingen? Was sind da deine Ideen zu? Ich äußere mal eine Vermutung oder eine These. Social Media, da bist du seit gar nicht allzu langer Zeit auch sehr aktiv. Ist das zum Beispiel ein Weg für dich, es zu probieren?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Weg, das zu probieren. Also ich habe ja letztes Jahr angefangen, im, weiß nicht, März oder so war das, glaube ich. Und bis dahin habe ich das alles gar nicht gemacht. Ja, irgendwie, weil ich halt wusste, ich bin da so ein Typ, der dann immer so grübelt über jeden Kommentar. Und wenn ich habe ja auch jetzt immer noch das Gefühl, wenn ich was hochlade, das ist halt ganz komisch, weil normalerweise bin ich ja jetzt hier. Ich sitze hier am Schreibtisch in Bochum und mich sieht niemand. Und wenn ich jetzt mit jemandem spazieren gehe, dann sieht diese eine Person mich. Also es ist aber schon irgendwie ein komisches Gefühl. Ich lade ein Video hoch und dann plötzlich sehen das alle möglichen Leute. Es ist wie eine Erweiterung meines Lebensraumes, wie eine Verdoppelung. Und das fühlt sich dann immer so an, ich lade was hoch in irgendeinen Raum, der riesengroß ist, wo jeder alles sagen kann und bin erstmal so ein bisschen ausgeliefert. Und deswegen gucke ich dann immer nach jedem Video, wenn ich es hochgeladen habe, gucke ich dann immer so die erste halbe oder eine Stunde dauernd rein. Und wenn ich dann so von einer bestimmten Personengruppe oder von bestimmten Leuten, die mir auch wichtig sind, dann, okay, da habe ich jetzt ein Like, dann weiß ich, okay, gut, du hast jetzt nicht völlig verrannt, ist das mal okay und dann kann ich wieder mich dem normalen Ding widmen. Aber ich bin mir eben auch nicht so ganz sicher, ob Instagram, weil das ist die einzige Plattform, die ich gerade bespiele, ob das eigentlich die beste Plattform eben ist für das Anliegen, Theologie einer breiten Masse zugänglich zu machen. Auf der einen Seite, ich schwank da immer hin und her, auf der einen Seite denke ich ja, weil Instagram ist der Ort, wo man ist, wo viele Leute sind und wo man auch eben gezwungen ist, die Dinge kurz und pointiert auf den Punkt zu bringen. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass ich genau weiß, wenn ich jetzt mal was Differenziertes sage, dann bekomme ich ganz wenig Klicks. Und wenn man irgendwie so seine Parolen raushaut, dann wird das unglaublich gepusht. Und was ich eben auch das Gefühl habe, wenn ich Instagram konsumiere, dass ich da eigentlich jetzt nicht unbedingt jetzt hingehe, um was zu lernen, was ich auch nach dem Swipen noch weiß, sondern es ist einfach, ne, man macht das und dann weiß man doch nach einer Stunde überhaupt gar nicht mehr, was man noch vor 45 Minuten angeguckt hat. Also ich frage mich dann, wie nachhaltig das ist oder ob es dann nicht einfach nur so diese positiven Trigger, ah, okay, der hat jetzt das gesagt, was ich toll finde, like, oder oh nee, der hat das gesagt, was ich scheiße finde, blöden Kommentar. Da frage ich mich eben manchmal, wie nachhaltig das sein kann. Aber ich mache eben auch immer wieder die Erfahrung, dass Leute genau dadurch, durch diese Videos immer wieder sagen, boah, das bringt mich jetzt gerade auf einen ganz neuen Gedanken, dem werde ich jetzt weiter nachgehen und das dann dazu führt, dass dann wirklich auch Leben zum Positiven verändert werden. Und wenn ich diese Erfahrung nicht regelmäßig hätte, dann weiß ich nicht, ob ich das dann noch so machen würde, aber diese Erfahrung mache ich eben auch regelmäßig und das ist, glaube ich, ganz wichtig für mich, ja.
Das ist schön zu hören, weil im Prinzip wären mir auch zwei Antworten dazu eingefallen. Das eine ist, dass es natürlich ja nicht nur Instagram gibt, sondern dass du ja öffentlich auf sehr vielen anderen Plattformen auch unterwegs bist. Oft natürlich auch als Gast in anderen Podcasts oder auf YouTube in Videos und natürlich auch analog auf Bühnen. Manchmal wird es dann auch mitgeschnitten und wiederum als Video hochgeladen. Und dass das andere natürlich das ist, dass wenn Social Media wirklich einen Vorteil hat, der oft auch zum Nachteil werden kann, aber dann ist es ja die Möglichkeit der Kommunikation, der Mehrkanaligkeit, der Rückmeldungen und sowas. Und da hätte ich nämlich jetzt auch gedacht, du kannst ja im Prinzip auch die Leute fragen, ob du mit dem, was du tust, was bewegst und sie erreichst. Und offensichtlich ist das ja so. Und das kann natürlich ja auch wieder eine Motivation sein. Da will ich dich auch direkt weiterfragen. Du hast schon gesagt, du bist vergangenes Jahr so kurz vor Ostern auf Instagram gegangen und hast losgelegt. Und rund um die Zeit vom letzten Evangelischen Kirchentag in Hannover hast du dann auch ziemlich schnell Reichweite bekommen. Natürlich mit pointierten Reels damals, aber du hast dann richtig Feedback bekommen und musstest damit umgehen lernen. Gutes und Schlechtes. Vom Guten hast du eben schon erzählt. Wie hast du denn das erlebt, so explosionsartig sozusagen Öffentlichkeit zu haben und auch Rückmeldung dadurch zu bekommen? Und wie bist du damit umgegangen? Was hat das mit dir gemacht?
Ja, also das war so kurz vor dem Kirchentag. Ich habe mir halt dann Instagram geholt, weil Anja, also meine Frau, eben gesagt hat, jetzt wird's aber mal Zeit, damit die Leute dich mal irgendwie finden. Sonst wissen sie ja überhaupt gar nicht, wie sie dich ansprechen können, weil ich eben zu dieser Zeit ein Buch veröffentlicht habe zu dem Thema Himmel, Hölle, Allversöhnung, Gericht. Also klassisch theologische Themen dann begründet. Und das zeitgleich dann eben den Instagram-Kanal. Und kurz vorm Kirchentag habe ich deswegen auch nochmal ein bisschen plötzlich viele Leute mir gefolgt, weil ich eben auf ein Video reagiert habe von jemandem, der den Kirchentag ganz niedergemacht hat. Und dann plötzlich ging das dann ganz schnell hoch, weil es auch so aktuell war. Und natürlich habe ich dann unter solchen Videos, aber auch jetzt unter ganz moderaten Videos, wo ich versuche, Argumente darzulegen, kommt das immer wieder vor, dass ich beschimpft werde als Irrlehrer oder dass der Teufel mich in seinen Fängen hat oder dann mit den Bibelzitaten geht von mir und so weiter. Also es ist auch so ganz böse Sachen, auch ohne Argumente oder manchmal dann auch so Memes, wo es das so böse Sachen sind. Aber ich will natürlich auch sagen, es ist auch sehr, sehr viel gute Sachen. Ne? Das Schlechte merkt sich das menschliche Gehirn manchmal irgendwie mehr, zumindest tendiere ich dazu.
Nein, aber es ist definitiv eben, so, ja.
Es sind eben auch ganz viele gute Sachen. Aber es ist schon schwierig. Es geht nie spurlos an mir vorbei. Also es wäre ja gelogen. Mhm. Das wäre ja auch schlimm. Also ich hoffe mal, dass es nie spurlos an mir vorbeigeht, weil ich ja empathischer Mensch bleiben möchte. Mhm. Und natürlich ärgert mich das, wenn ich früh aufs Handy gucke und das Erste, was ich lese, ist, du bist vom Dämon besessen. Also selbst wenn man daran nicht glaubt, ist es doch irgendwie eine schlimme Beleidigung. Ja. Aber ich kann schon sagen, dass ich das mittlerweile besser einordnen kann und dass ich das nicht mehr so schlimm finde. Natürlich, wenn ich das lese, ärgert es mich und ich spüre das dann auch in mir. Das klingt auch noch ein paar Minuten nach, ein paar Stunden, je nachdem. Ja, wenn jetzt so andere Sachen am Tag kommen, dann wächst das so an und dann irgendwann muss ich sagen, okay, jetzt muss ich mal ganz kurz innehalten und mich wieder befreien und loslassen. Aber ich kann damit schon besser umgehen. Aber ich glaube, was ich eben auch wusste, das wusste ich eben auch vorher. Ich wusste zwei Sachen, bevor ich angefangen habe mit Instagram, wusste ich vorher. Die eine Sache ist, natürlich werde ich auch negatives Feedback bekommen. Und die zweite Sache, die ich wusste, ist, ich muss das lernen, auszuhalten, wenn ich irgendwie irgendetwas Positives in der Welt bewirken möchte, dann muss ich es aushalten lernen, negatives Feedback zu verkraften. Und dann muss ich immer den Spruch von meinem Physiklehrer von damals denken, der hat gesagt, merkt euch eins, liebe Schüler, wenn euch mehr als 70% der Leute mögen, habt ihr was falsch gemacht. Aber wenn euch weniger als 30% mögen, dann habt ihr auch was falsch gemacht. Ne? Also der wollte damit deutlich machen, es gibt niemanden, der irgendwie was macht, was auch Substanz hat, was man nicht auch kritisiert. Ne? Also deswegen war mir immer klar, obwohl mir das so schwer fällt, so angegriffen zu werden, obwohl mir das so nahe geht, war mir klar, okay, das gehört dazu. Also da führt kein Weg dran vorbei. Wenn ich jetzt schon irgendwas Positives bewirken möchte, dann muss ich das natürlich auch in Kauf nehmen. Ja. Anders geht's nicht, ob ich das jetzt will oder nicht. Es gibt keine anderen Beispiele.
Genau. Wenn ich dir zuhöre, würde ich es vielleicht sogar so formulieren. Ich weiß nicht, ob das für dich dann leichter wird, aber wenn du was bewirken willst, dann willst du das andere auch in Kauf nehmen und lernen. Ne? Also sozusagen, ne? Du musst natürlich, weil du keine andere Wahl hast, aber da du das willst, willst du auch da lernen, mit umzugehen. Gelingt dir das dann? Du hast eben gesagt, zum Beispiel, wenn du was über den Tag anwächst und sowas, dann musst du mal einen Schnitt machen. Hast du Mechanismen, die dir da helfen oder Rituale entwickelt oder Ideen von anderen? Oder hast du selbst Tipps, wie du das schaffst, damit gut umzugehen?
Ja, also für mich kommt da jetzt eben das auch ins Spiel, was man Spiritualität nennen könnte, was man auch Gebet nennen könnte. Und zwar eben, für mich ist Gebet weniger das bestimmte Worte formulieren, sondern für mich hat Gebet ganz, ganz viel mit Loslassen zu tun, mit einem Schritt zurücktreten. Also ich lasse los und das Loslassen bedeutet eben für mich, dass ich einen Schritt wie so rauszoome. Ne? Also ich sehe dann, ich sitze hier in meinem Zimmer in der Wohnung und die Wand ist 3 Meter von mir entfernt. Also mein Horizont ist maximal eingeschränkt. Es gibt nur dieses Zimmer und mein Telefon und dann gucke ich raus oder gehe raus spazieren und zoome raus und atme aus und lasse los und stelle fest, ach du meine Güte, Martin, ohne dass du es gemerkt hast, hast du dich jetzt schon wieder so dermaßen wichtig genommen, als wäre die gesamte Welt jetzt gerade nur drauf und dran, dein Video anzugucken oder was auch immer. Es interessiert doch unterm Strich gesehen, interessiert es doch hier in Bochum gerade nicht mal 0,1% der Menschen. Also
bei der Yeet Masterclass habe ich andere gefunden, die meine Struggle teilen und mich unglaublich inspiriert haben.
In der Yeet Masterclass habe ich vor allem gelernt, wie wichtig es ist, sich gut zu überlegen, wen ich womit erreichen will.
Ich bin Sarah Keller. Auf Instagram findest du mich als Glaubensraum. Ich war bei der Yeet Masterclass, weil ich bei Social Media über Glauben spreche.
Mein Name ist Monika Hautzinger. Ich war bei der Yeet Masterclass, weil ich zum Social Media Team meiner Landeskirche gehöre. Unser Insta-Kanal ist die Überallkirche.
An der Yeet Masterclass teilzunehmen, empfehle ich dir, wenn du deinen Glauben digital mit anderen teilen willst.
Ich empfehle euch, an der Yeet Masterclass teilzunehmen, wenn ihr tolle KollegInnen kennenlernen wollt, mit denen ihr euch gut vernetzen könnt.
1 Jahr, 12 Leute. Die Yeet Masterclass. Die Fortbildung für Social Media im Raum der Kirche. Alle Infos unter yeet.de/masterclass.
Ich finde, das hat so eine heilsame Relativierung von meinem gesamten Leben, wenn ich so einen Schritt zurücktrete und loslasse und dann merke ich, ach Mensch, also jetzt habe ich mich schon wieder so wichtig genommen, das macht mir selber nur das Leben schwer, ja.
Das ist schön, also wie so eine Relativierungsmeditation sozusagen.
Richtig, ja, so hat sehr gut gesagt, ja, so würde ich das beschreiben, ja.
Das finde ich aber eine super Idee, klasse. Ja, danke dafür, dass du uns da auch dran teilhaben lässt. Martin, jetzt will ich natürlich, wenn ich schon mal einen Theologen von Format im Podcast habe, auch ein bisschen theologisch werden und dich mal mit ein paar Fragen dazu löchern. Du hast gesagt oder geschrieben, jeder, der das wissen will, kann das von dir hören, dass dich das befreiende Potenzial von Theologie begeistert. Aber du benennst, dass es auch das andere gibt, also einen krankmachenden Glauben, eine manipulative Spiritualität nennst du es, eine leibfeindliche Gesinnung, eine angstmachende Zornes- und Höllentheologie und vergleichst es sogar richtiggehend mit einem Tumor. Wo begegnet dir sowas und was, glaubst du, kann man dagegen tun, ausrichten, was hilft?
Ja, also ich habe das erlebt, meistens eben dort, wo es auch sehr, sehr viel positive Dinge eigentlich gibt. Also ich war ja selber auch in einer freien Gemeinde und war auch schon immer, auch in meiner Kindheit, auf Freizeiten von Personen, die man eher in einen, eher, ja, welches Wort will man jetzt verwenden, ohne irgendwelche Schubladen zu bedienen, eher, manche würden sagen, ein frommeres Spektrum oder ein evangelikaleres Spektrum oder, also damit ist gemeint wirklich eben mit auch klaren Linien, mit klaren Grundsätzen, mit klaren Weltbildern. Und war damit immer schon auch konfrontiert und dadurch geprägt. Und ich habe das eben auf der einen Seite unfassbar, also ich hatte nirgendwo in meinem ganzen Leben bisher so eine tolle Gemeinschaft wie dort. Also wirklich eine verbindende, du wusstest ganz genau, wenn irgendwas ist, wenn jemand einen Umzug hat, du wusstest ganz genau, sofort melden sich 12 Leute und helfen dir. Also, so dieser gemeinschaftliche Zusammenhalt, unbeschreiblich toll. Und das ist letztendlich, glaube ich, ja auch das, was im Kern natürlich dann auch das Anziehende ist. Ne, wirklich diese Gemeinschaft.
Ja, das ist natürlich attraktiv.
Genau, und das ist tatsächlich das, was vielen, also nicht nur mir, sondern auch denen, mit denen ich unterwegs bin, die mir dann berichten, dass sie dann eben auch gleich das feststellen, was ich gleich erzählen werde, aber was ihnen natürlich dann auch in anderen Formaten fehlt, ne, in landeskirchlichen Formaten. Es ist natürlich schön, und auch diese Freiheit zu haben und vielleicht auch ein bisschen anonymer zu sein und nicht so verpflichtet zu sein, irgendwie Dinge zu tun, aber gleichzeitig ist auch diese verbindende Gemeinschaft, die dann allerdings natürlich auch manchmal eng werden kann.
Ja,
das ist dann die andere Seite.
Die auch Verpflichtungen mit sich bringt, ne?
Ja, genau. Ja. Aber gleichzeitig auch das Schöne, was man dann eben vermisst, eben diese verbindliche Gemeinschaft. Genau, aber ich habe dann eben gemerkt, dass es da schon auch, ich nenne das dann halt immer so, die Höllen-AGBs gibt. Ne? Ja. Also das ist nicht das Offensichtliche, aber es sind halt so dann diese AGBs, die eigentlich, also ich gehöre ja zu denjenigen, der den meisten Leuten, weil ich ja auch selber so war und auch selber ganz viele ja kenne, weiterhin freundschaftlichen Kontakt pflege, ich unterstelle den Leuten jetzt nicht, dass sie das alles machen, weil ihnen das Freude macht, sondern ich glaube, sie müssen diese Höllen-AGBs eben haben, weil sie glauben, dass sie die haben müssen. Also Höllen-AGBs sind dann diese ganzen Sachen, die eigentlich man blöd findet, ne? Also wenn man dann sagt, ach Mensch, Jesus liebt alle, aber ja, irgendwie, es gibt dann schon so Grenzen, wenn du den liebst oder wenn du schon vor der Ehe zusammenziehst, dann wird es schwierig mit im Lobpreisteam mitarbeiten, ne? Weil Mitarbeit setzt eben voraus, dass man auch Vorbild sein kann in solchen Sachen. Oder ja, es ist ja schön und so, Gott liebt alle Menschen, aber ne, wenn dein Kind ungläubig ist und vom Glauben abfällt oder was auch immer, was willst du denn machen? Natürlich kommt das in die Hölle. Also das sind ja alles Sachen, die glaubt ja keine Mutter gerne oder kein Vater glaubt das gerne, dass ungläubige Kinder in die Hölle kommen. Aber das sind halt so diese Höllen-AGBs. Oder natürlich ist Gott Liebe, aber er ist eben auch ein zorniger, allmächtiger, heiliger und gerechter Gott, der auch mal, siehst du ja in der Bibel, ne, und tatsächlich sehen wir das in der Bibel erstmal, ne, wie er da wütet und sowas wie Völkermorde befiehlt und was auch immer. Das wird ja dann natürlich auch darauf hingewiesen. So, und das habe ich dann eben alles gemerkt und habe dann eben gespürt, okay, ich muss diese ganze Sache nochmal grundlegend durchdenken und auch nochmal mich grundlegend auf die Spurensuche machen, ob die Antworten und diese Thesen wirklich so halten. Und habe dann natürlich festgestellt, dass ich das nicht haltbar finde. Und jetzt kommt eben der Punkt, was man dem entgegensetzen kann. Ich glaube, dass man diesen angstmachenden und vielleicht auch wirklich krankmachenden Theologie entgegensetzen muss. Ne? Also es reicht in meinen Augen nicht aus, das rein soziologisch oder rein psychologisch oder so zu betrachten, so nach dem Motto, gut, wir haben hier Gruppendynamiken, Gruppenstrukturen, die radikalisieren sich oder psychologisch, ja, die sind halt so drauf. So, ich glaube, das reicht nicht, sondern man muss auch theologisch die Sache anschauen und dann auch theologisch darüber ins Gespräch kommen und theologisch argumentieren und es theologisch widerlegen. Und das ist eben das, wo ich meine Aufgabe als Theologen eigentlich auch
ja, ich verstehe.
Und wo ich finde, dass es eigentlich viel zu kurz kommt, weil ganz oft eben solche Strömungen auch in Fernsehdokus eben unter anderen Aspekten betrachtet werden, aber nicht genuin mit theologischen Gegenargumenten, was vorgebracht wird. Und mein Ziel ist natürlich ja nicht, dass immer nur die gleichen Leute klatschen, die sowieso schon toll finden, was ich sage, sondern dass die Leute, die in diesem Mechanismus so zu denken, teilweise so höllisch zu denken, dass sie theologische Antworten finden und sehen, es gibt da Alternativen, die mindestens genauso kohärent sind und die mindestens genauso biblisch begründbar sind und die mindestens genauso auf dem aufbauen, was Jesus Christus verkörpert und gelehrt hat. Und wenn ich das irgendwie erreichen kann, dann habe ich das getan, was ich tun kann.
Und die auch im Umlauf sind. Also das ist ja das andere, dass viele dieser Höllen-AGB-Theologien scheinbar so laut sind, sie sind so verfügbar sind. Sie prägen ja tatsächlich Bilder auch bei säkular geprägten Menschen von christlichem, religiösem Leben und Glaubensleben. Ne? Das, was vielfach zur Ablehnung führt bei Menschen, die anders sozialisiert wurden, weil sie sagen, das ist was ich gar nicht verstehe oder was gar nicht mich irgendwie umtreibt, so diese Gedankenwelten. Das andere, was mir gerade aber einfällt, wenn du sagst, soziologisch kann man sich damit auseinandersetzen oder politisch, ne? Theologisch und psychologisch frage ich mich gerade, ist aber jetzt assoziativ, weil du das Wort AGBs verwendet hast, was ich sehr witzig und griffig finde, aber es hat auch für mich was anderes ausgelöst. Was für eine Funktion haben denn diese Hölle-AGBs? Also AGBs haben ja normalerweise die Funktion, naja, einen Rahmen festzustecken, Regeln zu klären, aber auch Sicherheit zu geben. Also die Frage wäre im Prinzip, wofür braucht man diese ganzen Ängste, die dadurch ausgelöst und irgendwie kaserniert werden und alles? Also was treibt die Menschen um, die an diesen AGBs so stark festhalten? Oder wo könnte man ansetzen, um ihnen diese Ängste zumindest leichter zu machen, dass sie nicht mehr diese AGBs so stark brauchen?
Ja, genau. Also das ist eine gute Frage. Und ich glaube, die Antwort, die man jetzt vielleicht als erstes geben würde, wenn man so von außen drauf schaut, würde man sagen, ja, Angst ist gut, um Kontrolle auszuüben, um Macht auszuüben, um letztendlich manipulativ seinen Willen, Abhängigkeiten zu erzeugen und so weiter. Und ja, ich glaube, dass das durchaus Punkte sind. Nur was ich eben beobachte, und das sind ja auch die Leute, die ich erreichen möchte und zu denen ich ja selber auch teilweise gezählt habe und auch Freunde von mir erzählen, dass ich und auch die Leute nie da sitzen und überlegen, wie können wir jetzt irgendwie Leute in unsere Abhängigkeit rufen, sondern sie ernsthaft und ganz authentisch selbst davon überzeugt sind, dass das nun mal der objektive Inhalt des christlichen Glaubens ist und dass das nun mal die Bibel sagt. Und es ist ja tatsächlich so, wenn man die Bibel erstmal liest, dann stößt man da auf ganz, ganz viele hochgradig brutale Sachen, die in der Regel auch in keiner Perikopenordnung der Landeskirche oder überhaupt von Kirchen vorkommen und gepredigt werden. Also ich sage es auch manchmal, ja, ich weiß nicht, ob es wird immer gesagt, ja, der Koran sei so brutal. Ich glaube, die Bibel kann da gut, sehr gut mithalten. Und dann ist aber die Frage, wie gehen wir mit dem Text um? Die Frage der Exegese. Was ist die Funktion auch dieser Texte? Und dann ist ja immer noch die Frage, wenn wir sehen, dass die Bibel selbst auch sich selbst revidiert und mit sich selbst widerspricht und sich selbst auch um Themen ringt, was wir dann theologisch letzten Endes natürlich verantwortet, nicht einfach nur beliebig aus dem Bauch raus, sondern theologisch verantwortet, dann letzten Endes dann auch für Lehrsätze oder für theologische Sätze formulieren. Aber all diese Sachen sind dann eben ganz wichtig zu sagen und nicht nur, würde ich sagen, dabei stehen zu bleiben, zu sagen, gut, okay, ihr seid alle machtbesessen und es ist eure Dynamik, weil dann gibt's ja gar keinen Grund, warum ich jetzt theologisch dagegen argumentieren sollte, weil es ist ja gar keine theologische Frage. Und damit will ich nicht sagen, es ist natürlich auch, und gerade wenn man vielleicht in andere Länder guckt, vielleicht auch nochmal stärker, natürlich ist es auch stark manchmal politisch missbraucht, der Glaube und die Sätze, oder stark verquickt damit, auch mit bösen, negativen, eigentlich antichristlichen Sachen, sage ich mal. Und natürlich hat es auch psychologische Motive. Also ich habe nicht selten auch das Gefühl, dass so Leute oder so Superleiter und Superprediger auch manchmal vielleicht psychologisch besonders stark zu einem Kontrollbedürfnis oder narzisstischen Bedürfnis neigen oder selber eigentlich massiv unsicher sind. Aber ich glaube eben, dass das alles wichtige Punkte sind. Aber ihr eigener Anspruch ist ja eben, dass es theologisch plausibel ist, was sie letztendlich sagen. Und mein eigener Anspruch ist, dass ich zeigen möchte, dass die theologische Botschaft des Evangeliums noch viel, viel schöner ist, als dort behauptet wird. Ja. Und dass man ohne diese Höllen-AGBs sehr gut auskommt und dass der Glaube dadurch nicht lauer und schwächer wird, sondern noch viel stärker und teilweise sogar noch viel radikaler.
Ja, und ich wollte auch im Prinzip hauptsächlich und überwiegend auf die Menschen raus, bei denen diese Ängste vorherrschen und die vielleicht der Grund oder Beweggrund sind, Führern und FührerInnen und AGBs, die scheinbar Sicherheit geben, zu folgen. Und wenn du zeigen kannst, wie du selbst ja sagst, dass es ein befreiendes Potenzial gibt in der Theologie, das kann ja Ängsten massiv entgegenwirken und sie wirklich schwächer machen, ne?
Ja,
das ist ja das
genau.
Schöne dabei.
Also, und das, was du eben anklingen lässt, das ist auch eben nochmal ganz wichtig. Das ist eben letztendlich auch das, wie ich auch teilweise meine Bücher aufbaue, indem ich eben sage, das ist jetzt das Gegenargument, das greife ich auf und ich möchte jetzt zeigen, dass das, was dir ganz wichtig ist, wenn du dieses Argument formulierst, dass das noch doller glänzen kann, wenn du diese Höllen-AGBs weglässt. Also ich will sozusagen deutlich machen, dein eigenes Anliegen kann noch stärker werden, wenn du diese Höllen-AGBs fallen lässt. Also dein eigener Punkt, der Liebe Gottes und der, weiß ich nicht, ne, also das, was immer ganz stark gemacht wird, das wird noch viel, viel größer. Auch die Bibel glänzt noch viel, viel mehr und Jesus ist noch mehr der einzige Weg, sag ich mal, ne, wenn du diese Höllen-AGBs wegnimmst. Und dann, also wenn ich das zeigen könnte, das ist dann natürlich auch ein psychologisch sehr Bedürfnis, was dahinter steckt, dann gibt es ja eigentlich keinen Grund mehr, warum ich mich jetzt dem verschließen sollte, wenn ich spüre, dass das, was mir eigentlich wichtig ist, dadurch noch mehr glänzen kann.
Ja, ja. Lass uns doch mal gerade in ein Beispiel reingehen. Das hätte ich jetzt große Lust, um das auch noch mal ein bisschen zu erklären. Eines deiner zentralen theologischen Themen, das findet man auch überall über dich, ist das Stichwort Allversöhnung. Und der ganze Komplex Allversöhnung und Höllentheologie. Für Nicht-TheologInnen ist das erstmal ein ganz schön sperriger Begriff. Wie würdest du den vielleicht zu Anfang erstmal für den Einstieg jetzt, um mal ein Beispiel zu machen, niederschwellig erklären? Und vielleicht magst du ja auch noch erzählen, wie es ausgerechnet in deinem Strandurlaub dazu kam, dass du auf dieses Thema Allversöhnung gestoßen bist.
Ja, genau, richtig. Ja, das kann man sehr gut auch kombinieren, diese beiden Antworten, weil Allversöhnung ist natürlich ein sperriges Wort, aber es meint eigentlich erstmal genau das, was in dem Wort eben steckt, dass irgendwie alles untereinander und natürlich auch mit Gott, also dass alles letzten Endes gut werden wird, dass alles versöhnt ist, dass das Ende, wenn man jetzt darüber nachdenkt, in den Himmel kommen, ja, viele sagen, man kommt in den Himmel und andere kommen in die Hölle, so das wäre eben nicht Allversöhnung, das wäre das Gegenteil. Dann wäre letzten Endes das Ende des menschlichen Lebens und vielleicht auch das Ende des Universums, wäre dann eben ein ewiges Dual, ein ewiges Schisma und genau das kann man eben Religion vielleicht auch zu Recht vorwerfen, aber ich würde auch sagen, das kann man überhaupt Menschen, egal welcher Art, egal ob es philosophisch, theologisch oder politisch ist, vorwerfen, dass sie sehr, sehr, sehr stark eben immer genauso denken, ne? Also in die Erleuchteten und die Unerleuchteten, in Schwarz und Weiß, in die Guten, in die Bösen, in die Freunde und in die Feinde, in die Rechtgläubigen, in die Falschgläubigen, in die Christen, in die Atheisten und so weiter. Und genauso dann eben auch Himmel und Hölle zu sehen und Gott dann letzten Endes eben so zu verorten, dass er genau diesen ganzen Mechanismus auch noch installiert hat oder sogar befürwortet oder was auch immer, ne? So, und das ist eben genau das, wo ich jetzt sage, aus theologischen Gründen, dass das ganz, ganz, ganz problematisch ist und auch ganz zentral an dem vorbeigeht, was eigentlich sich in Jesus Christus offenbart, weil sich in Jesus Christus ja das fulminante Gegenteil zeigt, was jedem, also egal welchen, also auch mir jetzt, jedem Menschen eigentlich gegen Strich läuft, weil Jesus deutlich macht, wenn du denkst, dass der draußen ist, dann kannst du dir sicher sein, dass ich morgen mit ihm einen Döner esse. Ja. Und dann komme ich anschließend wieder zu dir und erzähle dir ein Gleichnis, wo er das Vorbild ist. Ne, wie zum Beispiel beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das hört man immer so schön, die Samariter, das sind so die Guten, gibt sogar Organisationen, die danach benannt sind. Nein, Samariter sind diejenigen, die man ganz dolle hasst. Im Kapitel vorher sagen die Leute, lass Feuer regnen über Samaria. Also Samariter sind falschgläubig. Also so wie wenn ich jetzt in eine christliche Gemeinde gehe und das Gleichnis vom barmherzigen Esoteriker, vom barmherzigen Moslem, vom barmherzigen was auch immer spreche. Ne, und Jesus sagt, das ist das Vorbild. Also dieses grenzensprengende, umarmende Potenzial Christi. Und da denke ich eben, das offenbart etwas von Gott, also von der letzten Wirklichkeit überhaupt, ne? Gott eben. Und das ist dann eben Allversöhnung, deutlich zu machen, die Hoffnung zu haben, dass das, was sich in Christus zeigt, nicht einfach nur mal kurz eine Episode war, die 3 Jahrzehnte andauerte, sondern dass das etwas zeigt über den Grundcharakter der Wirklichkeiten, dass das Ende kein ewiges Schisma, sondern universale Liebe sein kann.
Mhm.
Und genau, das ist mir eben aufgegangen. Ne? Ich war dort in einem Strandurlaub und habe dann eben halt ganz viele Leute gesehen. Und ich dachte halt bis dahin, dass es ganz normal ist, dass jeder echte Christ eigentlich, wenn er auch die Stellen in der Bibel ernst nimmt, wo dualistisch gesprochen wird, davon ausgehen muss, dass jeder, der nun mal nicht gläubig ist, in die Hölle kommt. Also warum soll er denn in den Himmel gezwungen werden quasi, wenn er das doch gar nicht will oder Gott und seine Gerechtigkeit und Heiligkeit das nicht zulässt oder was auch immer. Ja. Und dann habe ich eben so das gesehen, weil ich so ein bisschen rausgeschwommen bin und habe mich dann umgedreht und habe quasi den ganzen Strand gesehen. Also mir kam das so vor, als wenn ich so die ganze Welt sehe. Ja, ganz viele unterschiedliche Menschen, Kulturen, Geschlechter, Altersklassen. Also ganz viel Diversität und Pluralität. Und ich habe mir gedacht, gut, die machen doch nichts Schlimmes. Die sind einfach hier und die leben einfach. Und jeder hat doch irgendwie auch die gleiche Sehnsüchte und jeder ist doch irgendwie auch ein Mensch. Und jetzt sollen die einfach alle, weil sie nicht die richtigen Sachen denken oder glauben oder was auch immer, plötzlich in die Hölle kommen. Das kann doch nun wirklich nicht sein. Und dann habe ich eben mich intensiv damit beschäftigt und wollte eben zeigen, dass es nicht nur mein menschliches, subjektives Empfinden ist, was das Kacke findet, sondern dass es theologisch und auch biblisch eigentlich unverantwortlich ist und viel zu kurz gegriffen, davon auszugehen. Was natürlich, man muss dazu sagen, in einer sehr, sehr großen, breiten, einflussreichen Strömung des christlichen Glaubens, aber aller Religionen, könnte man sagen, natürlich das vorherrschende Bild immer auch ist, dass man so trennt, ne, zwischen den und den, zwischen den Heretikern, den Rechtgläubigen, und auch ich erwische mich doch jeden Tag dabei, wie ich irgendwie jetzt auch wieder andersrum in dieses Bild verfalle, indem ich sage, ja gut, ich, der kluge und aufgeklärte Theologe und die ganzen primitiven, blöden Evangelikalen, nein, jetzt würde Jesus zu mir gehen und sagen, jetzt erzähle ich dir mal ein Vorbild vom barmherzigen Evangelikalen. Ja. Das geht dann für mich wieder genauso. Jesus wird für niemanden bequem, für niemanden.
Sehr, sehr
egal
schön.
Auf welcher Seite. Ja.
Ja, ich danke dir. Wer da sich tiefer einarbeiten will, möchte ich gleich mal an dieser Stelle den Hinweis geben. Du hast das nicht nur für dich da rein vertieft, sondern ganz deinem Motto und deinen Anliegen getreu hast du das für alle zugänglich gemacht und hast gerade zum Thema Allversöhnung bereits mehrere Bücher veröffentlicht, wo du das auch argumentativ alles durchgehst. Ich will es mal sagen, 2,5 zum Thema Allversöhnung alleine. Das halbe erscheint genau genommen jetzt auch erst in wenigen Tagen und heißt, schöner Titel, wie ich finde, Zur Hölle mit der Hölle. Da geht es um Allversöhnung und Aberglaube. Ist der Glaube an eine Hölle sowas wie Aberglaube für dich?
Ja, es ist aber ein Wortspiel, ne? Das Wortspiel Aberglaube basiert eben darauf, dass ich ganz viele Christen eben kenne und auch in der Kirchengeschichte, die würden eben sagen, ja, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe.
Ja. Klasse. Ja. Genau. Und wer tiefer einsteigen möchte, wie gesagt, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes, dem sei Zur Hölle mit der Hölle oder auch eines der anderen Bücher von Martin empfohlen. Glaubenssätze, Martin, hast du auch aufgeschrieben auf deiner Webseite. Ein paar ganz wirklich scharf und knapp und komprimiert formulierte. Einer davon lautet zum Beispiel, ich glaube, dass Hoffen die angemessene Haltung in einer wundersamen Welt ist. Das klingt erstmal einfach schön. Trotzdem würde ich natürlich gerne wissen, du ahnst es, gerade weil viele Menschen zurzeit formulieren, dass sie sehr pessimistisch auf die Welt und ihren Zustand blicken, auch nur sagen Kriege, Klimawandel und so weiter. Warum hältst du das Hoffen für angemessen?
Ja, also das finde ich ja auch ganz schön, ja, weil das ist jetzt der erste Podcast, da können sich andere Podcasts meine Scheibe von abschneiden, die mich darauf ansprechen, ja. Es ging immer nur um Lebenslauf und was auch immer, aber jetzt kommt sowohl dieses ich staune und jetzt kommt meine Glaubenssätze. Ja, weil es ist nämlich interessant, dass meine 3 Glaubenssätze, die ich dort aufgeschrieben habe, eigentlich total unkonkret eigentlich auch teilweise formuliert sind, ne? Also da geht's dann gar nicht so sehr um Gott und was auch immer, aber das ist auch bewusst. Aber um auf diese Frage mit dem Hoffen einzugehen. Ja, ich glaube, dass in einer wundersamen Welt Hoffnung die angemessene Reaktion ist. Und zwar, das eine hat einen Grund, den ich einfach nur nennen kann von meiner Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und das andere ist eben ein Grund, den ich nur theologisch begründen kann. Mhm. Und zwar, das eine ist eben, wenn ich auf die Welt blicke und das alles so wundersam empfinde und staune, dann spüre ich, dass in dieser Welt selbst ein Möglichkeitsraum existiert, der so dermaßen dermaßen viel größer ist, als ich das gerade eben sehe. Und vielleicht könnte man theologisch sogar jetzt sprechen, dass es eine Wirkung der Sünde ist, also im Sinne von einer Verblendung, eine lebensverneinende Verblendung, dass man diese Trennung. Möglichkeiten, ja, dass man abgetrennt ist von diesem Möglichkeitsraum, den es tatsächlich gibt. Ich merke das ja ganz oft jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Reise plane und dann fällt plötzlich ein Zug aus, dann ist sofort scheiße, jetzt geht's nicht. Aber es gibt jetzt doch mindestens noch 7 Millionen andere Möglichkeiten, die ich aber in dem Moment gar nicht sehe. Eine andere Strecke, ein anderes Verkehrsmittel, einen anderen Tag nochmal eine zusätzliche Übernachtung, was auch immer. Also der Möglichkeitsraum ist gewaltig, unendlich, nahezu unendlich.
Merkt man ja auch mit jeder Entdeckung, die in Forschung und Wissenschaft oder auch im ganz privaten Kleinen passiert, das, was Kinder erleben. Und es ist ja einfach nicht zu fassen, die wahre, wirkliche Größe. Ne? Also das ist,
Genau. Ja, und den Fehler, würde ich mal sagen, also mit Fehler meine ich jetzt das, was Menschen wahrscheinlich naturgemäß eben tun, sie verlängern die Vergangenheit linear in die Zukunft, um dann eben über die Zukunft sprechen zu können. Ne? Ja. Also die Vergangenheit wird praktisch zum Muster, mit dem ich den zukünftigen Weg weiter beschreibe. Aber jetzt ist ja der Punkt, dass die Zukunft ja voll ist mit Möglichkeiten, die in der Vergangenheit noch nie Wirklichkeit waren. Also in der Zukunft gibt es ja wirklich Möglichkeiten, und zwar noch nie aktualisierte Möglichkeiten, die erst noch Wirklichkeit werden müssen. Aber wenn ich jetzt meinen eigenen Lebensweg, wenn ich so zurückschaue und denke, ja, wie geht's jetzt weiter und so, und nur das an mich ranlasse, was ich bisher erlebt habe, dann ist klar, dass die Zukunft bringt kaum was Neues. Ne?
Ja.
Es bringt kann ja nur die Wiederkehr. Ja. Aber nein, eigentlich müsste man sagen, dass die Zukunft den Primat hat, weil der Raum der Zukunft viel größer ist als der Raum der Gegenwart, der Vergangenheit.
Das ist ja fast schon mathematische Logik, ehrlich gesagt, oder?
Also ich denke schon, dass man das so begründen kann. Bei mir erwächst es eben aus dieser Wahrnehmung des Staunens. Und auch wenn natürlich Katastrophen und so weiter gegeben sind, die man überhaupt nicht leugnen darf und unter der man auch, wenn man empathisch ist, auch immer mal zerbrechen muss oder gar nicht anders kann, als daran zu zerbrechen, ist es ja trotzdem auch gleichzeitig wahr, dass die Welt unglaublich gebrochen, aber auch unfassbar schön ist. Und auch in manchen Situationen, wo wir überhaupt gar nicht davon ausgehen, dass darin was Schönes zu finden ist, sich beim zweiten Hinschauen selbst da vielleicht auch noch Schönheit zeigen kann. Also diese Wahrnehmung, sage ich mal, der Wirklichkeit. Und jetzt kommt natürlich der zweite Punkt, und das ist mir natürlich jetzt als christlicher Theologe ganz wichtig, dass ich ja davon ausgehe, dass ich in Jesus Christus Gott in einer besonderen Weise zeigt. Und das bedeutet ja nicht nur, dass er sich in Christus in besonderer Weise zeigt in seinem Leben und in seiner Geburt, sondern eben auch in seinem Sterben und eben auch in dem, was wir Auferstehung nennen. Und egal, wie wir jetzt den Tod weiter deuten und egal, wie wir jetzt die Auferstehung weiter deuten, ist ja doch eine Sache schon immer klar gewesen in der Christenheit, dass der Tod und die Auferstehung Jesu irgendwie bedeuten, dass der Abbruch, das Lebensverneinende, das Böse und ja auch der Tod eben nicht das Letzte sind, sondern wenn überhaupt das Vorletzte, dass die Liebe vielleicht stärker ist als der Tod, obwohl sie so schwach am Kreuz hängt und niemand damit rechnen kann, dass sie doch stärker ist. Und deswegen gehe ich sozusagen davon aus, wenn sich das Ganze, also das Universale, ja, manche sagen Gott, manche Universum, manche was auch immer, das ist mir jetzt ganz egal, aber wenn das Ganze sich in diesem Christus zeigt, der gelebt hat, der gestorben ist und der auferstanden ist und damit deutlich macht, dass die Liebe stärker ist als der Tod, dann beschreibt das eben letzten Endes auch die ultimative Zukunft und die ultimative Zukunftshoffnung, sage ich mal, dass eben auch das Leben, was gewaltvoll abgebrochen wird und auch das Ungute, was wir hier tagtäglich erleben und wovor wir eben nicht die Augen verschließen dürfen, ne, das wäre dann so ein blinder Optimismus. Darum geht's ja gar nicht.
Ja.
Es geht darum, trotzdem und im Angesicht der Krisen eine Möglichkeit Sinn zu haben und eine Hoffnung zu haben, die sich an den Hoffnungsbildern des christlichen Glaubens für mich als christlicher Theologe eben entzündet und ganz massiv eben darin ihre Krönung finden, in dem, was Auferstehung bedeutet, dass die Liebe stärker ist als der Tod, auch wenn wir sehen, dass sie eigentlich erbärmlich schwach ist. Aber trotzdem, das sehe ich doch auch, das braucht mir doch jetzt keiner sagen, die Liebe ist ganz schwach und Gott, ja, das weiß ich doch, das sieht man doch und das, manche müssten das vielleicht auch wirklich mal mehr sehen, aber trotzdem daran festzuhalten, das ist für mich auch das, was Leute wie Christina Bruderek eben Trotzkraft nennen.
Ja.
Das ist für mich eben da auch was ganz Wichtiges, was dazugehört, ja. Mhm. Also vielleicht, um das
Prinzip
zum Schluss
Hoffnung fast schon wie bei Bloch auch, ne? Und so.
Genau, ja. Also um das zum Schluss noch in einem Satz deutlich zu machen, für mich ist eben Hoffnung kein blinder Optimismus, sondern eine Erwartung, im Widerspruch zur erfahrenen Wirklichkeit, die ich habe, obwohl ich auch sehe, obwohl ich auch die Krisen sehe und sie nicht einfach nur wegfrömmel, aber dennoch eben diese Bilder vor Augen habe und glaube, dass wir ohne diesen Bildern auch gar nicht leben könnten, weil meine These ist eben, was du hoffst, bestimmt, wie du lebst. Und wenn du glaubst, dass das Ende Liebe sein wird, dann wirst du anders leben, als wenn du glaubst, dass das Ende ein Dualismus sein wird, weil dann wirst du heute auch schon scheiden zwischen richtig und falschen.
Ja, richtig. Und wirst vielleicht auch gar keinen Grund haben, bestimmte Entscheidungen, die zukunftsfähig oder zukunftstragend sind, zu treffen, ne?
Ja.
Ja, ja. Ich möchte gerne noch nicht verschweigen, dass die beiden anderen Glaubenssätze, die auf deiner Website stehen, das im Prinzip auch erklären oder genauso begründen. Ne? Also da steht der Satz, der direkt davor steht, heißt, ich glaube, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Das hast du gerade eigentlich erzählt. Und los geht's mit, ich glaube, dass das Geheimnis der Wirklichkeit Liebe ist und sich in Jesus Christus ein Gesicht gegeben hat.
Ja, da ist es. Stimmt. Du hast recht, das steht da schon.
Ja. Sehr schön, wirklich. Martin, bei unserem Partnernetzwerk RefLab in der Schweiz hast du eine kleine Serie mit Beiträgen zu körperbezogener Spiritualität gemacht und auch zum Thema Alltagsmystik. Was ist dir denn an diesen Themen wichtig? Ist das auch was ich jetzt mal vermuten würde, mit diesem Bereich in die Praxis übersetzen von Theologie meinst? Also Thema Alltag und wie da spirituelle Erfahrungen zu machen sind, Thema mein Körper und was darf ich, was soll ich, was kann ich, was ist möglich, so in diese Richtung.
Ja, also was für mich natürlich ganz klar ist, jetzt wenn wir über Gott sprechen, dann muss das irgendwie eine Realität sein, die nicht nur für einen Teilbereich oder für so eine Hinterhoffrömmigkeit ist, sondern eben wirklich, was alle Lebensbereiche irgendwie betrifft. Und eben auch nicht nur meine Seele, sondern eben auch meinen Körper, weil ich als Mensch bin nichts ohne meinen Körper. Ich kann ohne Körper kein Wein trinken, ich kann ohne Körper nicht küssen, ich kann keine Umarmung haben, ich kann keine Klänge hören. Also ohne Körper geht die Sache nicht. Und genau deswegen betone ich das eben so stark, weil das auch in der Tradition manchmal unterbetont wurde, zugunsten einer leiblosen Seele quasi, die mich im Kern ausmacht. Und deswegen dieses Körperbetonte ist mir eben ganz wichtig, um eben auch das Ganzheitliche der Theologie, das Ganzheitliche eines Gottesbildes und natürlich auch das Ganzheitliche einer Spiritualität, die dem Leben dient, ausdrückt.
Ach, schön. Ja, finde ich sehr, sehr nachvollziehbar. Dann lass uns doch jetzt, wenn wir auf die Zielgerade dieser Podcast-Folge einbiegen, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, nochmal vielleicht in diese Richtung reden. Was der Körper gerne tut, wir hatten es bei den 7 Fragen schon mal, ist zum Beispiel Musik genießen, also hören, einer der Sinne, die direkt angesprochen werden. Ich erinnere mich gerade, dass du im Vorstellungsreel also auch Fragen beantworten musstest bei deinem Einstieg ins Seed-Netzwerk, gesagt hast, welchen Song du gerade ganz viel hörst. Hast du genau diesen Song Golden von den K-Pop Demon Hunters genannt, den du jetzt gesagt hast, den du dich inzwischen überhört hast, also den du ein bisschen zu viel gehört hast. Und die hatte damals aber was mit deinem Blick auf dich selbst zu tun. Ist das richtig? Erinnere ich mich da richtig?
Ach so, ja, stimmt. Jetzt hast du mich gerade selber in der Sekunde darauf gebracht. Das wusste ich auch nicht mehr. Ja, nee, genau. Das stimmt, weil das war sowas wie mein Selbstwirksamkeitslied, weil das eben darum geht, ja, rauszugehen und zu scheinen und zu leuchten. Ja. Und auch so der Rhythmus. Also wenn ich dann zum Beispiel einen Termin hatte, wo ich aufgeregt war, habe ich Kopfhörer aufgesetzt und bin dann ab der Straßenbahnhaltestelle zum Termin, bin ich dann im Schritt von dem Rhythmus gelaufen und wusste, okay, Martin, jetzt wirst du alles rausholen. Genau, also das hast du genau richtig
drin im Kopf. Toll. Ja. Dann drängt sich doch geradezu die Frage auf, wenn der jetzt gerade Pause hat, dieser Song, was hörst du denn jetzt gerade? Oder welche Rolle spielt überhaupt vielleicht auch Musik für dich? Du hast ja auch mal in der Lobpreisband gespielt.
Ja, genau. Ich habe immer in einer Lobpreisband gespielt, habe auch eine Zeit lang selber so Lieder geschrieben, sage ich mal, so auf dem Klavier. Genau. Also jetzt so komme ich nicht mehr ganz so viel dazu. Was ich regelmäßig mache, ist, wenn ich jetzt schöne Sachen koche, dass ich dann Jazzmusik im Hintergrund anmache, um so ein bisschen runterzukommen. Und ich habe auch manchmal so ein Faible, so weil ich auch meine Zeit lang sehr intensiv Kraftsport betrieben habe, da habe ich halt immer so wirklich auch epische Musik gehört. Und das ist dann auch das, was mich manchmal dann ermutigt und Kraft gibt und auch so diese Selbstwirksamkeit, die man manchmal braucht, ja.
Total schön. Martin, jetzt kommen noch 2 Fragen, die alle unsere Gäste gestellt bekommen. 2 Standardfragen nennen wir die, die immer unseren Abschluss bilden. Die erste lautet so. Digitale Kirche, beziehungsweise auf Instagram und auch auf vielen anderen Plattformen der Hashtag Digitale Kirche. Was bedeutet das für dich? Was fällt dir dazu ein? Es kann für jeden Menschen was anderes bedeuten. Es gibt da sehr viele Interpretationen, Haltungen und Meinungen zu. Wie ist es denn bei dir?
Ja, also digitale Kirche, ich bin da gar nicht so tief drinne, wie man das jetzt vielleicht vermuten könnte. Aber das, was digitale Kirche für mich im Moment eben bedeutet, ist, dass es ein Raum ist, wo Menschen ganz leicht, ganz unverbindlich so schnuppern können, erste Versuche. Also wie so ein Kirchengebäude, was komplett aus Glas ist. Ne? Also nicht so ein steinernes Gebäude, wo man gar nicht weiß, oh mein, wenn ich da jetzt reingehe, ist vielleicht alles ganz anders, als es außen aussieht, sondern irgendwie so dieses teilweise Transparente. Mal zu schauen, okay, wenn man eine Frage hat, sich selbst zu informieren, also so eine ganz niedrige Schwelle, um in Kontakt zu kommen mit diesen Inhalten, aber natürlich auch mit seinen eigenen Fragen und vielleicht auch dadurch Resonanz spüren kann.
Wie schön. Fast wie eine Einstiegsdroge, nur nicht so negativ konnotiert.
Ja, genau. Im Grunde genommen so, ja.
Ja, danke. Okay, Martin, die letzte Frage heute für dich. Wenn du dir eine Bühne und ein Thema und auch ein passendes Publikum dazu aussuchen könntest, worüber würdest du, wo und zu wem gerne mal sprechen?
Ja, also ich würde ja am allerliebsten mit den Leuten sprechen, die ich ja auch eigentlich viel adressieren möchte. Und zwar Leute, die die Dinge anders sehen als ich, also die diese Höllen-AGBs haben. Mhm. Aber vielleicht auch Leute, die keine frommen Höllen-AGBs haben, sondern Leute, die so richtige Hardcore-Christentum-Kritiker sind. Also irgendwie so ein Publikum aus eher Leuten, die da ganz kritisch eingestellt sind. Und ich würde dann gerne eben einen Vortrag halten und würde vielleicht so thematisch den so überschreiben, warum der christliche Glaube oder warum die frohe Botschaft oder warum Jesus Christus noch viel, viel, viel besser und viel schöner und fröhlicher ist, als wir alle dachten. Ja, weil mir das eben so wichtig ist, deutlich zu machen, das Evangelium, das ist griechisch und heißt frohe Botschaft. Und das ist für mich so wichtig. Die frohe Botschaft erkennt man daran, dass sie tief im Herzen froh macht. Wenn sie das nicht tut, wenn man aus dem Gottesdienst den Kopf kleiner ausgeht, wenn man aufgrund seines Glaubens kleiner wird, dann war es nicht die frohe Botschaft, die man allein daran erkennt, dass sie froh macht. Und das ist mir eben so ein wichtiges Anliegen und wo mein Herz eben blutet, wenn das, was frohe Botschaft ist oder heißt, genau das Gegenteil ist. Und letztendlich so ein bisschen sehe ich das eigentlich die Aufgabe eines Theologen darin, das eben deutlich zu machen, dass die Theologie von einer frohen Botschaft spricht, die Kirche von einer frohen Botschaft spricht und dass es nicht nur ein Postulat ist, sondern dass sie auch wirklich froh machen muss.
Oh, danke für diese Worte. Es ist eigentlich so einfach, wenn man dich das so sagen hört. Ich danke dir sehr dafür. Und überhaupt, Martin, danke ich dir für deine Zeit, dass du da warst, dass du uns von deiner Zeit und deinem Wissen geschenkt hast, ganz in deinem Sinne Praxis zu schaffen sozusagen. Und natürlich danke ich auch euch da draußen an den Endgeräten, weil was wäre das Ganze ohne Zuhörende? Dann wäre es auch vergeblich. Also danke euch fürs Zuhören. Alle Infos und Links zu dieser Episode und vor allen Dingen zu Martins Arbeit. Natürlich gibt's wie immer in den Shownotes, da könnt ihr nachgucken, wenn ihr was wissen wollt. Und wenn ihr sonst noch Ergänzungen habt oder Fragen oder Kommentare zu dem, was ihr gehört habt, vielleicht auch Anregungen, Vorschläge für GästInnen und so weiter, Lob und Ärger natürlich auch, erreicht ihr uns entweder über eine DM auf unserem Insta-Kanal, @jeet_netzwerk. Ich werde nicht müde, das zu erwähnen, oder noch einfacher über unsere Website jeet.de. Da findet ihr alle Kontakte und ein Formular und E-Mail-Adressen und natürlich auch alle anderen Podcast-Folgen zum Nachhören. Martin, auf Wiedersehen und vielen, vielen Dank. Oder auf Wiederhören, genau genommen.
Danke, vielen Dank. Es war mir auch eine große Freude.
Und auch euch da draußen, auf Wiederhören, bitte. Mhm.